Heute gibt es Teil 2, wie versprochen. Wir haben ganz spontan entschieden, letzte Woche gab es Teil 1 zum Thema Recht und Gesetz, Patientenrecht bei Lymphödem. Und da haben wir uns letzte Woche auf die konservative Therapie konzentriert. Und wir haben einfach ganz spontan gesagt, wir machen einen zweiten Teil, weil sonst wird es zu viel und sonst wird es auch zu durcheinander. Deswegen Teil 2 zum Thema Operation und was muss der Arzt, wie muss der Arzt aufklären, was müssen wir uns alles anhören, was dürfen wir uns alles anhören und vor allem vielleicht auch so ein bisschen, ne, daran erkennt man ja auch, wenn ein Arzt seriös ist an dieser Aufklärungsgeschichte, so sehe ich das zumindest auch so ein bisschen. Und ja, da ist nochmal die liebe Ruth bei mir zu Gast. Und liebe Ruth, du stellst dich jetzt nicht nochmal vor. Die, die wissen wollen, wer du bist, was du machst, die dürfen den Teil 1 nochmal anhören. Und ansonsten würde ich doch gerade direkt sagen, wir schießen gerade los, wir gehen direkt weiter, genau, weil es macht gar keinen Sinn, nochmal das von letzter Woche alles aufzurollen. Dafür gibt es ja den ersten Teil.
Richtig, genau. Und auch so, sagen wir es mal so, ich meine, jeder, der meinen Namen eingibt, egal ob auf Facebook der oder auf Instagram, auf LinkedIn, ihr findet mich auch, ja, wer ich bin und was ich so mache. Also das ist genau völlig unproblematisch.
Und wir werden natürlich auch bei beiden Folgen, auch bei dieser Folge, dich drunter verlinken. Ne? Wer Kontakt zu dir aufnehmen will, der schafft das definitiv.
Genau, richtig, wir, ja, also das
kriegen wir hin. Ne? Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man das auch dazu sagt, weil du sollst ja auch ein bisschen was davon haben. Ne? Nicht umsonst bist du ja auch auf diesen Bereich wirklich auch bekannt und kennst dich einfach sehr, sehr gut aus. Und ich finde, das gehört auch irgendwo ein Stück weit belohnt. Ne? So, jetzt haben wir gesagt, wie ist das mit OP? Was steht mir als Patient zu? Wie muss ich mich aufklären lassen? Was muss ich mir anhören? Welche Rechte habe ich da als Patient, wenn ich zum Arzt gehe, zu einem Chirurgen gehe und sage, ich brauche und möchte eine Liposuktion haben? Mit was muss ich da rechnen? Sagen wir es mal so.
Ja, genau. Da gibt es ja zwei Seiten. Ne? Also einerseits, klar, man geht dann erstmal hin und schaut sich natürlich erst einmal den Operateur an, wie das Gespräch so läuft, ob das für einen selber einleuchtend ist. Und im zweiten Schritt hat man natürlich den Arztbericht, damit man einen Antrag bei der Kasse stellt. Die erste Sache ist ja die, das hat man im ersten Teil schon mal angesprochen, man schließt ja mit dem Arzt auf einen Behandlungsvertrag, ne, wenn man da so ein bisschen in Medias Res geht und sich auch beraten lässt. Und da ist es natürlich so, gerade in der plastischen Chirurgie, das steht auch zum Beispiel im Heilmittelwerbegesetz drin, der plastische Chirurg soll schonungslos aufklären. Und es ist halt natürlich, das kommt zwar einerseits von der ästhetischen Chirurgie heraus, aber man muss natürlich auch der Ehrlichkeit halber so sehen, beim Lymphödem, wir haben ja Fettabsaugungen. Ne? Und auch bei diesen Fettabsaugungen, das sieht auch nicht immer schön aus nach den Eingriffen. Und es ist auch einfach so, es soll ja hauptsächlich die Schmerzen eben gelindert werden oder weggehen im optimalsten Fall. Und insofern auch hier ist natürlich der Chirurg gehalten, schonungslos aufzuklären. Also das kann sein, dass man korrigieren muss, es kann sein, dass man Dellen hat, es kann natürlich sein, dass einfach die Haut, das Kollagen sich nicht so gut kollagenisiert, also sich so gut zusammenzieht dann eben, dass man halt hier natürlich dann vielleicht zusätzlich eine Straffung braucht und ähnliche Dinge. Und da darf man also nichts beschönigen, macht auch jeder seriöse Chirurg, dass er darüber aufklärt. Auch zum Beispiel nicht nur bei den Liposuktionen, auch bei den Straffungseingriffen oder Wiederherstellungsoperationen zum Beispiel. Ne? Und das ist halt eben eine Risikoaufklärungspflicht. Die Liposuktion selber ist als Methode vom Risiko her relativ risikoarm. Aber man kann natürlich immer zum Beispiel hintendrein Fettembolie bekommen, eine Lungenembolie. Es kann auch eine Sepsis eintreten, es können Nekrosen entstehen und dergleichen mehr. Das kann leider auch bei sehr sorgfältigem Arbeiten immer wieder passieren. Jeder Körper ist anders und manchmal ist auch einfach ein schicksalhaftes Geschehen. Ne? Und auch darüber muss der Arzt aufklären. Der hat dann auch üblicherweise so ein Aufklärungsforum. Und wenn es ein guter Arzt ist, dann haben wir da auch einen entsprechenden Aufklärungspunkt. Der hakt darauf ab und macht vielleicht diese oder jene Anmerkung, dass er dies und jenes besprochen hat. Mhm. Das ist die eine Seite, na, da haben wir die Risikoaufklärung und dann vielleicht noch vom Ablauf dann, wie es verläuft oder Verlaufsrisiken zum Beispiel. Das ist die Verlaufsaufklärung. Was auch noch wichtig ist, weil wir haben ja bei der Liposuktion bei Lipidem häufig Selbstzahlereingriffe. Und bei diesen Selbstzahlereingriffen ist es auch sehr wichtig, dass eben eine wirtschaftliche Aufklärung geleistet wird. Das heißt, der Arzt klärt darüber aus, auch, liebe GKV-Patientin, dieser Eingriff muss von dir selber bezahlt werden. Du hast keine Garantie, dass jetzt die Kasse das wirklich eben dann an dich erstattet oder auch die Kosten übernimmt zunächst. Ne? Und das gilt aber auch bei Privatversicherten. Da ist nur diese Verpflichtung nicht ganz so hoch einzuordnen, weil eine privatversicherte Patientin ist da eh zunächst gehalten, das mit ihrer Versicherung auch abzuklären. Ne? Ob wie sie das erstattet oder nicht. Ne? Also da richtet man auch ein Auskunftsgesuch hin, das steht auch im Versicherungsvertragsgesetz drinnen. Und auch üblicherweise Beihilfeberechtigte sollen auch vorher anfragen, bevor sie sich operieren lassen und Rechnungen eben einreichen. Mhm. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen mit Honorarvereinbarungen. Es ist nicht so, dass man die gar nicht unterzeichnen sollte, aber gerade gesetzlich Versicherte sollten die jetzt nicht gleich nach dem Aufklärungsgespräch unterzeichnen. Hat einfach den Hintergrund, dass man hier, wenn man einen Antrag stellt, wenn ich schon vorher hier so eingenordet bin, ne? Gerade wenn man jetzt da irgendwie so im Selbstzahlermodus sich bewegt, kann das hintendrein, wenn es zum Beispiel die Kasse später entscheidet, nicht ganz so gut sein, weil wenn das vor Ablauf dieser 3- oder 5-wöchigen Frist, da kommen wir dann nachher noch kurz drauf, ist, dann gilt der Beschaffungsweg als nicht eingehalten und das kann von den Rechtsfolgen her ja etwas unangenehm sein. Also insofern sollte man da ein bisschen zurückhaltend sein. Aber das ist das, wie gesagt, von den Aufklärungspflichten her und vom Behandlungsvertrag her. Und der Arzt hat natürlich auch immer die Pflicht, den Eingriff lege artis, also nach dem wissenschaftlichen Stand durchzuführen. Er muss auch der Patientin auch immer Behandlungsalternativen nennen. Also er ist zum Beispiel gehalten zum sagen, na ja, konservativ, da haben sie hoffentlich auch was gemacht, ne? Also die Möglichkeit haben sie natürlich auch. Sie haben jetzt nicht, ich meine, ist natürlich gerade im privatärztlichen Bereich nicht unproblematisch, weil du willst ja natürlich auch deine Leistung an die Frau bringen. Ne? Da ist man jetzt vielleicht ein bisschen zurückhaltender, aber von der Sachlage her ist halt so, dass üblicherweise die Lipidem-Patientinnen halt auch natürlich üblicherweise schon mal konservativ zumindest angeguckt haben. Also
ja, ja.
Ja, insofern, ja, genau.
Ja. Richtig. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel was schiefgehen würde bei so einer Operation, hat der Patient so gesehen keine Rechte, irgendwas geltend zu machen, weil er ja vorher im Prinzip alles unterschrieben hat an Risiken und was auch immer da passieren könnte. Das heißt, er ist dann nachher der Blöde, der dann dasteht und sagt, ja Mensch, jetzt ist da eine Dulle oder sonst irgendwie da. Oder wie ist das dann nachher?
Nicht unbedingt.
Geht es nur, also, wenn man zum Beispiel eine Zusatzversicherung hat? Weil das wird ja auch ganz oft gefragt, habt ihr irgendeine Versicherung abgeschlossen oder so?
Ja. Muss man trennen. Ja? Also das ist ja so, es war ja hier von der Fragestellung her, wenn jetzt zum Beispiel etwas ist, wo ich sage, oh, jetzt habe ich da Dellen drin. Ne? Ich gehe jetzt mal von einem Extrembeispiel aus, das sind richtige Krater, ne? und einfach die Haut, das hängt nur rum und es schaut wirklich aus, also schon sehr zweifelhaft. Ne? Und da muss man auch sagen, von der Saugung her, wenn was sehr schlecht gemacht ist, ja, das sieht man auch. Ne? Also das ist, wie soll ich sagen, da gehe ich gleich noch ganz kurz auf eine gewisse Streitfrage ein nachher. Aber es ist halt so, natürlich kann der Arzt nicht alles machen, was er will. Ne? Und das ist genau das, wo ich sage, lege artis. Also auch wenn man darüber aufgeklärt hat, ne? Also das und jenes kann passieren, ist man immer gehalten, den Eingriff, der muss natürlich nach den Regeln der ärztlichen Kunst eben ausgeführt werden. Ja. Aber es ist natürlich auch wieder jeder Körper individuell. Ne? Also es gibt ja auch, wie soll ich sagen, gerade bei den Entsauchungen hier, man weiß nicht, wie das Gewebe arbeitet. Ne? Das arbeitet ja bis zu 1,5 Jahre. Und da kann es immer auftreten, dass hier dann irgendwo was nicht ganz so sich anlegt, nicht ganz so sich zusammenlegt und ähnliche Geschichten, also mit den Dellen. Und wir müssen natürlich auch bedenken, jede Patientin hat automatisch einen Hautüberschuss. Das haben wir einfach, weil da wird ja was abgesaugt und dann ist die Haut halt trotzdem etwas zu viel. Und also einfach von dem her schon. Ne? Und sollte sich halt in einem gewissen Rahmen bewegen. Und darum sind gerade solche Prozesse, das sind natürlich Gutachterprozesse. Ne? Mhm. Also das ist üblicherweise niemals ohne Gutachten, dass das durchgeführt wird. Ne? Und das, was ich halt häufig habe und erlebe, ist, dass Patientinnen sagen, der hat mir zu wenig gesaugt. Mhm. Mhm. Und das ist ein ganz hochproblematisches Feld, weil wir haben keinen wirklichen Operationsstandard beim Lipidem. Wir saugen halt so und so viel Liter pro Eingriff. Ne? Also wir saugen höchstens das, vielleicht gerade in der Unterscheidung ambulant und stationär vielleicht noch. Aber da gibt es jetzt keine Regel, die jetzt da, was weiß ich, immer 8 bis 8 bis 16 ergibt. Ne? Mhm. Das kann man so einfach nicht sagen. Und häufig ist es halt auch ein gewisses ästhetisches Empfinden der Patientin. Also das muss man schon auch häufig, gerade weil viele natürlich sowieso von Haus aus schon Probleme mit der Körperwahrnehmung haben. Ne? Also das werden viele jetzt nicht ganz so gerne hören, aber es ist wirklich teilweise so, dass es vielleicht jetzt nicht super schön gesaugt ist. Das kann man vielleicht so und so etwas besser machen. Aber es ist natürlich auch nicht so schlecht gesaugt, dass man sagen kann, es ist ein Arzthaftungsfall. Ne? Weil die Arzthaftung als solches, die ist schon in den Fällen vorbehalten, wo man sagen kann, das sieht aber sehr streng nach Fehler aus. Und das sind dann häufig nicht Fehler. Und wie gesagt, der Arzt kann auch nicht immer das Gewebe beeinflussen, wie das arbeitet nach der OP. Ne?
Also natürlich, ganz klar. Ganz klar. Wie gesagt, und man darf ja auch nicht vergessen, gut, es ist ja eigentlich auch keine Schönheits-OP, so eine Liposuktion. Ne? Richtig, also wer da so reingeht und nachher denkt, er kommt raus als Topmodel, ne? Das ist, glaube ich, für viele vielleicht jetzt nicht so der richtige Weg. Also an meinem Beispiel, ne, ich habe ja sehr viel schon abgenommen, bei mir ist jetzt schon überschüssige Haut da. Ich weiß, Ruth, wenn ich mich absaugen lassen würde, ich bin nicht operiert bis dato, dann wäre bei mir noch mehr Haut übrig und dann würde ich auch um eine Straffung nicht drum rumkommen. Also für mich ganz klar, man muss auch immer so ein bisschen abwägen, ne, die Konsequenz, was habe ich danach?
Ja.
Wie geht's weiter? Mögliche Straffung, will ich das dann oder wie gehe ich dann auch mit mir selber um? Gerade auch zum Thema, weil du es gerade angesprochen hast, mit der Wahrnehmungsstörung, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil viele einfach wirklich sich selber auch falsch sehen oder anders sehen, so muss man vielleicht sagen.
Ne? Richtig, richtig. Also das ist auch eine Geschichte mit der Selbstwahrnehmung und wie gesagt, man muss halt immer auch bedenken, es ist einfach überschüssige Haut vorhanden. Ne? Und wenn ich weiß, jetzt habe ich wirklich sehr viel abgenommen, ich habe vielleicht 50, 60 Kilo sogar abgenommen oder sogar noch mehr in manchen Fällen, dann werde ich zusätzlich gesaugt und gerade jetzt bei einem Dreierstadium ist dann halt eben meistens auch zusätzlich eine häufig chirurgische Straffung erforderlich. Und da darf ich dann natürlich auch nicht sagen, ach nee, also eigentlich hat mir der Arzt gesagt, es zieht sich eh so zusammen und so weiter.
Naja,
also das wird er wahrscheinlich
also, nicht haben. Das wird auch nach der Abnahme immer gesagt. Ne? Also mir wurde auch lange gesagt, Frau Schwarz, warten Sie noch 2 Jahre, geben Sie Ihre Haut Zeit. Ne? Also die Arme sind immer noch, die Beine sind immer noch gleich schlimm aus, weil die Haut einfach keine Lust hatte, sich zurückzubringen.
Ja, richtig. Ne? Und das, ja, richtig. Und das ist halt einfach so, ne? Und ich meine, das müssen wir halt akzeptieren. Und, ich finde, man muss es auch einfach so sehen, ja, unser Körper ist unser Körper, der macht halt manchmal was mit. Meine Güte, und ganz ehrlich, also viele reine Adipositas-Patienten, die dann sehr viel abnehmen, ja, die haben doch auch die Probleme.
Ja,
ne? Also, das muss man auch natürlich sagen. Ja. Also da sind wir nicht die Einzigen, die dann solche Themen eben haben.
Ja, genau. Jetzt hattest du gerade den Stadium 3 schon angesprochen. Was ist denn jetzt aktuell der Stand der Dinge? Wird es immer noch nur bei Stadium 3 über die Krankenkasse übernommen? Und wenn ja, was für Kriterien, was für Maßnahmen, was muss man dafür tun, damit es übernommen wird?
Okay, gut. Wir haben natürlich Ausgangspunkt Stadium 3, ne? Also aufgrund des GBA-Beschlusses vom 19.09.2019 in Kraft getreten am 7.12.2019 und eben praktiziert seit 1.01.2020. Das Stadium 3 muss normalerweise und prinzipiell mindestens ein halbes Jahr konservative Therapie durchgeführt haben. Der BMI sollte im Idealfall unter 35 liegen und eben es sollten auch bestimmte Allergien, bestimmte Fettlappenüberhänge ersichtlich sein. Also das ist einfach so ein gewisses Merkmal, wo man gesagt hat, gut, da könnte man es dann etwas einordnen und es dürfen keine anderen Erkrankungen für das Ödem verantwortlich sein, wobei mit dem Ödem, ja, das, okay, das lasse ich jetzt beiseite, das ist immer sehr schwierig, ne? Genau, so viel zu den Dreierstadien. Es ist so, wenn man BMI 35 bis 40 hat, sollte man nicht verzagen, ernährungstherapeutische Maßnahmen oder aber halt auch je nachdem bariatrische Operation, also je nachdem, was auch für ein Leidensdruck ist, was dahinter steht, dann hat man auch die nötige Adipositas-Therapie durchgeführt und ist üblicherweise auch berechtigt, die OP durchführen zu lassen. Mhm. Auch bei BMI 40 plus sollte man nicht verzweifeln. Na gut, da muss man sich natürlich immer ein bisschen der Überlegung widmen, kommen bariatrische Maßnahmen für mich in Frage oder nicht. Ne? Weil natürlich, man muss immer bedenken, dass diese, also muss dann eine Risikoabwägung stattfinden, ist dieses Risiko gerechtfertigt. Ne? Mhm. Es ist umso mehr gerechtfertigt, je mehr man am BMI 40 dran ist. Ne? Je höher man ist, muss man natürlich auch immer bedenken, viele denken sich ja, ach, Lipidem-OP und bariatrische, was soll denn da schon groß der Unterschied sein? Man wird ja in die OP geschickt, man ist in Vollnarkose und so weiter, ne? Üblicherweise in so einem Stadium, ne? Aber der Unterschied, der entscheidende Unterschied zwischen beiden Eingriffen ist halt der, beim Lipidem, bei der Liposuktion bin ich eben hier in der Horizontalen. Bei einer bariatrischen Operation, wenn zum Beispiel ein Sleeve gesetzt wird, da werde ich fast im Stehen operiert, was für die Atmung und ähnliche kritischen Faktoren weniger ein geringeres Risiko ergibt. Und darum wurde dieses auch so festgelegt, dieses Kriterium, dass man sagt, da möchte man schon eine Risikoabwägung sehen, damit man sagen kann, es ist gerechtfertigt. Ne? Und es ist, man kann auch mit BMI 40 plus da auf jeden Fall was erreichen. Ne? Man sollte es aber natürlich immer kritisch hinterfragen vom Sachverhalt her. Und ich muss da auch dazu sagen, ich möchte es niemanden aufzwingen oder als Credo sagen, es gibt natürlich schon einige, also wo es einfach von der Abnahme her nichts mehr voranging, wegen Bewegungseinschränkungen und so weiter und so weiter. Ja. Die dann eben eine bariatrische haben durchführen lassen, wo dann endlich wieder was ging, weil es wird oft dieser hormonelle Aspekt vergessen, ne? Wenn der Metabolismus wirklich extrem gestört ist und man auch keine anderen Stellschrauben jetzt so wirklich gut zur Verfügung hat, kann es halt schon teilweise einfach eine Lösung sein, die dir hilft, auch weiterzukommen. Ne? Also man darf dann sich nicht zu sehr die Scheuklappen aufsetzen. Ne? Man muss wirklich offen sein für alle Möglichkeiten. Das ist für das Dreierstadium, ne? Diese Regelung. Jetzt haben wir natürlich auch unsere Eins- und Zwei-Stadien. Hier ist es so, dass man sagen kann, stationär hat sich da ein bisschen ein Weg aufgetan. Seit dem DSG-Urteil vom 25.03.2021, Aktenzeichen B1KR 25 aus 20, wer es genau wissen will, hier ist es so, dass der gemeinsame Bundesausschuss hat der Liposuktion bei Lipidem ja ein Potenzial zuerkannt. Ja, Potenzial heißt, das ist jetzt noch nicht so total gesichert, ne? Darum wird ja auch diese Studie, diese Lipdeck-Studie durchgeführt. Aber man hat schon also einen Schritt hinaus über Außenseitermethoden und irgendwas, wo man sich denkt, naja, das sieht vielleicht ganz gut aus, aber man weiß es nicht so genau. Ne? Also da ist man schon einen entscheidenden Schritt weiter, wenn man sagt, ein Potenzial liegt vor. Und es schreitet ja auch immer weiter voran. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Sache ist das, dass man sagt, okay, wenn Krankenhausbehandlung erforderlich ist, also in einem stationären Rahmen erforderlich ist, kann der Fall sein, häufig bei Begleiterkrankungen wie Hypertonus, Bluthochdruck, Blutgerinnungsstörungen, Asthma bronchiale und ähnlichen Erkrankungen, auch Fibromyalgie, sagt man dann teilweise, ja, das ist schon besser, wenn man eben das stationär macht. Muss auch festgestellt werden vom Arzt, ne? Liegt zwar in seiner Therapiehoheit, aber sollte schon eindeutig auch drinstehen im Arztbericht. Und das andere ist, das sind noch so ein bisschen so einzelne Merkmale, die vorliegen müssen, könnten, sollten. Die werden ein bisschen an die Lipleck-Studie angelehnt, weil da gibt es so eine Vereinbarung zwischen den Krankenkassen, also den Landesverbänden. Aber es ist halt so, das ist, wie soll ich sagen, nicht formell, also nicht so wirklich offizielles, was ich jetzt so beobachten kann. Ne? Ich halte mich da eher so an das ISG-Urteil, das genannte, an diese Kriterien. Ne? Und da muss man natürlich genau unterscheiden. Also bei vielen, wo ich sagen kann, das kann man ambulant auch machen, ja, da ist es dann also nicht unbedingt wirklich durchsetzbar. Ne? Weil man hat halt dann mit den Absaugmengen ja teilweise, aber es ist schon sehr schwierig, das da dann durchzusetzen. Die anderen Kriterien, das ist so, der BMI sollte hier nicht höher als 30 sein. Ja, das wird eigentlich so gerne gesehen, dass er nicht höher als 30 ist, dass natürlich auch keine anderen Erkrankungen dahinter stehen. Und das BSG hat hier noch ausformuliert, dass hier eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen sollte. Was heißt jetzt das? Das ist noch gar nicht wirklich richtig ausentschieden. Bin ich auch sehr gespannt, weil ich war ja jüngst eben beim Bundessozialgericht in der mündlichen Verhandlung. Und da wurde ja diese Sache wieder ans Landessozialgericht zurückverwiesen, was immer üblich ist, wenn man sagt, da fehlen uns noch ein paar Tatsachen zum Sachverhalt und da muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Und da ging es nämlich auch genau um dieses Merkmal. Es wird noch sehr spannend jetzt so die nächsten 12 Monate, was da eventuell festgestellt wird, auch in vielen anderen Verfahren, da dieser Begriff noch nicht wirklich so richtig definiert ist, ne? Es gibt, man kann es ein bisschen so herleiten von der Kroniker-Richtlinie. Ja, da kann man eine Herleitung treffen, indem man sagt, na, zum Beispiel, wenn ein GDD 60 vorhanden ist. Oder aber das ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die die Lebensqualität nachhaltig und auf Dauer beeinträchtigt. Aber es muss trotzdem immer zusätzlich sein, GDD 60 zum Beispiel ist vielleicht ein Pflegegrad festgestellt. Oder aber man muss sich ständig in Behandlung begeben. Ne? Und das ist bei Lipödem natürlich eine interessante Schiene, wo man sagen könnte, ja, da kann man durchaus von einer schwerwiegenden Behandlung, Erkrankung sprechen, Entschuldigung. Genau. Es ist aber, man muss das auch immer, wenn jetzt natürlich vielleicht sagt sich jetzt jede Patientin, Mensch, wir haben doch die schwerwiegende Erkrankung, was redet denn die Ruth da, das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber man muss es immer so auch im Zusammenhang sehen. Wir haben ja auch Leute mit Tumorerkrankungen mit anderen genetisch bedingten Erkrankungen, wo man wirklich sehr schwere Beeinträchtigungen hat. Ne? Und beim Lipödem, sind wir mal ehrlich, irgendwo bewegen können wir uns meistens ganz gut. Ich nehme jetzt ziemlich aus, das ist jetzt nicht so gut, von uns. Also irgendwo kommen wir noch einigermaßen weiter. Ja, wir kämpfen schon mit unseren Schmerzen und so. Aber wir müssen auch nicht weder befürchten, dass das letal ist auf diese Art und Weise. Und wir können trotzdem noch ein bisschen was machen, üblicherweise. Ne? Und also man muss es ein bisschen im Verhältnis dazu sehen. Ja. Aber wie gesagt, aus der Kroniker-Richtlinie kann man da trotzdem etwas herleiten, weil wir doch üblicherweise dann eben auch ständig an Behandlung bedürfen. Und es wird noch ein sehr interessanter Punkt sein, darum bin ich da auch so ausführlich drauf eingegangen. Weil es, wie gesagt, es wird ein sehr ausführlicher Punkt noch werden, der rechtlich geklärt werden muss, wie das genau zu deuten ist.
Ja, das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwann gibt es vielleicht auch die Geschichte, dass man vielleicht auch mit Stadium 2 schon operiert oder Stadium 1 operiert werden darf, um vielleicht auch Schlimmeres zu vermeiden. Also ich bin ja immer noch so gegen OP, so ne, also was heißt gegen OP? Ich bin relativ neutral, weil wie du sagst, ich kann im Moment alles tun. Deswegen sehe ich für mich im Moment die Notwendigkeit nicht. Aber ich weiß natürlich, dass viele Frauen da massive Probleme haben, auch psychisch massive Probleme haben. Und ich finde, dann ist die OP definitiv auch was, wo man in Erwägung ziehen sollte und auch darf, wenn es der Lebensqualität also beisteuert. Ne? Und dementsprechend finde ich das sehr, sehr interessant, was es da auch immer für Möglichkeiten gibt, weil natürlich bei mir auch viele Frauen sind nicht nur mit Stadium 3, sondern auch mit Stadium 2 ne? oder aber auch zum Teil operierte Frauen, die total unzufrieden und unglücklich sind, weil sie sagen, ja, bei mir ist zu wenig gesaugt worden oder es kam wieder oder. Ne? Ja. Es gibt ja manchmal Sachen, du sagst es ja auch.
Man muss es auch immer so sehen, richtig, man steckt nicht drin und man muss es auch immer so sehen. Also wir wissen natürlich auch selber nicht, wie lange halten die Operationen vor, halten die ein Leben lang vor. Und das kann man auch nicht generell sagen, wie jeder Körper auch anders ist. Wir wissen auch immer nicht, was bei hormonellen Veränderungen, bei Veränderungen generell passiert. Das kann man also, naja, nicht immer ganz so zwingend sagen und natürlich auch nicht so flächendeckend sagen. Ja. Was mir noch eingefallen ist, also man kann auf jeden Fall auch immer über den stationären Weg beantragen. Was aber ganz wichtig ist, man sollte bitte, also als gesetzlich Versicherte, immer den Weg über ein Vertragsklinikum wählen. Also immer da den Arztbericht. Ne? Also nicht, weil ich so furchtbar viel gegen Privatärzte habe, sondern weil wir sind halt, ne, ich behalte ja Live-Sessions mit einem Privatarzt, so ist es nicht, aber wir bewegen uns ja in diesem GKV-Mikrokosmos. Ne? Und bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es halt einfach so, dass ich als gesetzlich Versicherter mich bei vertraglichen Behandlern behandeln lassen muss. Ne? Also diejenigen, die in dieses System eingebunden sind. Also Privatärzte sind da halt außen vor. Die haben sich auch bewusst gegen dieses System entschieden, weil sie sagen, nee, das wollen wir anders machen. Ja. Und so ist man halt dann an vertragsärztliche Behandler gebunden. Man kann schon versuchen, wenn jetzt das Verfahren läuft, dass man sich anderweitig beschafft, ja. Und wenn man sagen kann, naja, das ist jetzt jemand, die hat eigentlich eine Gerinnungsstörung und Asthma bronchiale dazu, da kann man eben stationär machen und vom Lipidem, die hat jetzt schon 10 Jahre konservativ therapiert, etc. pp. Und da wäre man dann durchaus berechtigt, sich das selber zu beschaffen. Man dürfte sich das auch dann bei einem Privatarzt beschaffen, ne? Auch eigenes finanzielles Risiko, weil das ist da auf jeden Fall. Ne? Aber wie gesagt, generell ist wichtig, dass man sich an vertragsärztliche Behandler richtet und zwar wirklich solche, die halt stationär behandeln. Das ist ganz, ganz super wichtig, weil ich kriege immer wieder Verfahren auf den Tisch, die sind bis zum Berufungsverfahren gelaufen, wo ich sage, um Gottes Willen, nein, das hättest du dir sparen können. Also einfach durch andere Überlegungen, entweder dass man das Verfahren abbricht, neu stellt, sich sagt, ach, das ist mir auch zu blöd, jetzt ewig lang ein Verfahren zu führen. Nee, ich mache das vielleicht steuerlich und finanziere selber oder wie auch immer. Ne?
Ja, ja, ja.
Ja, genau. Das ist auch noch wichtig zu wissen.
Ja. Finde ich super spannend und vielen Dank, dass du da auch nochmal so detailliert darauf eingegangen bist und auch gesagt hast, worauf man achten muss, ne? Weil viele wissen es einfach nicht. Und diejenigen, die jetzt da noch Fragen dazu haben oder die vielleicht gerade auch am Überlegen sind, wie mache ich das, wie gehe ich überhaupt vor, konservativ und so weiter und so fort, die dürfen dich wahrscheinlich auf jeden Fall auch kontaktieren.
Ja,
wir werden
dich
definitiv auch unter der Aufnahme verlinken. Also ich kann dich nur empfehlen.
Genau.
Ich habe dich auch schon mal live auf Beiträgen gesehen. Ne? Und ich weiß, dass du definitiv da sehr gut aufgeklärt
vielleicht bist. Noch, Tina, eins noch. Ne? Und zwar, es ist ja oft so, also gerade wenn man diese Diagnose kriegt, und man wird von vielen überrannt und so weiter. Ne? Und wenn sich das zumindest vielleicht mal 2-3 Monate gesetzt ist, es ist dann gar nicht so schlecht, wenn man bestimmte Behandlungsmaßnahmen vor allem auch überlegt, sich da mal anwaltlich durchaus mal eine Erstberatung zu holen. Ne? Nicht, weil ich jetzt da sage, boah, da verdiene ich ja Geld dran und so weiter. Nein, so ist es nicht. Sondern ich beobachte halt häufig, dass ich sagen muss, oh Mensch, ein bisschen Beratung, das wäre super gewesen, weil man einfach, man hat ein Gefühl für diese ganzen Minenfelder, die man sich dann teilweise bewegt. Man macht viele Sachen von vornherein anders. Man ist jetzt vielleicht auch nicht so unglücklich, wenn man den Antrag stellt,
Ja.
Und jetzt kriegt man also die teilweise schon automatisierte Ablehnung herein oder der medizinische Dienst schreibt irgendwas ganz was Komisches. Ne? Also man weiß es dann aber halt einfach schon, was einem da passiert oder wie man das auch einordnen soll und nimmt es dann auch oft nicht ganz super schwer, sondern sagt sich, naja, okay, gut, das hat eh die Frau
Leitner. Das war zu erwarten.
Das hat die Ruth gesagt, was ich da so erwarten habe teilweise.
Ja, ja.
Und das ist und auch oft einfach zur Orientierung. Auch manche Patientinnen sagen sich auch in puncto Operation, die Verfahren, das dauert mir einfach zu lang und das nervt mich, ich habe einen hohen Leidensdruck oder ich bin voll im Beruf drinnen, ich schaffe das, ich kriege das hin, dass ich das insofern finanzieren kann, ich bin auch mit der Steuer zufrieden und das hilft einem einfach, dieses Mindset und diesen Überblick zu bekommen. Ne? Also da kann man sich auch frei entscheiden, wie mache ich das und das ist das Wichtige halt.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, Ruth, für Teil 2. Ich hoffe, wir konnten ganz, ganz, ganz viele Fragen beantworten. Und wie gesagt, wer noch speziell Fragen hat, der darf sich natürlich gerne an dich persönlich wenden, weil dafür ist natürlich die Zeit zu knapp und natürlich auch können wir nicht auf alle möglichen Szenarien eingehen. Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ich finde es trotzdem immer gut zu wissen, was denn eigentlich auch Stand der Dinge ist und wie es auch aussieht mit den Stadien, ob es vielleicht auch Hoffnung gibt, ne? Für die, die im Stadium 2 sind, hast du jetzt auch gerade gesagt, das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, da ist noch viel in der Mache. Ne? Und dementsprechend finde ich das sehr, sehr gut auch zu wissen als Hoffnung, ne? Für all diejenigen, die vielleicht doch irgendwann mal sagen, Mensch, ich möchte nicht erst im Stadium 3 landen, bis ich dann irgendwie die OP bezahlt bekomme. Ne?
Richtig, ja. Und ich, wie gesagt, ich kann jede nur ermutigen, also da stationär Anträge zu stellen. Da kann ich jede nur ermutigen, weil da ist gerade ganz, ganz viel Bewegung drin. Also ich habe immer wieder jetzt auch wieder Urteile mit Stadium 2, wo das zugesprochen wird, ja, in der ersten Instanz. Manchmal muss man in die zweite Instanz gehen. Ja, das ist so, aber da sind sehr viele ganz positive Tendenzen dabei. Also sehr wie gesagt, Anträge stellen, ne? Also da nicht versagen, sondern wirklich machen.
Ja. Nicht versagen, die Ruth fragen. Sehr schön. Nein, also ich empfehle dich da auch sehr gerne weiter, wenn ich jemanden im Coaching habe, vielleicht ist schon sogar schon die ein oder andere bei dir gewesen oder hat bei dir angeklopft, weil ich einfach im Moment auch niemand anderen wüsste, außer dir, dem ich auch vertrauen würde, wenn es um mich ginge. Und ich finde, das spielt immer eine ganz große Rolle, ist auch bei mir im Coaching so, ne? An diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich Frauen helfe, da auch ein Stück weit besser mit der konservativen Geschichte klarzukommen, ne? Was Ernährung angeht, Sport angeht und so weiter und so fort, Mindset, emotionales Essen, das sind so meine Steckenpferde und dementsprechend weiß ich, wie wichtig das Vertrauen auch ist zu der Person, zu der man auch geht und Hilfe möchte oder Unterstützung erwartet. Und da kann ich wirklich nur Positives auch über dich berichten, weil ich dich halt auch live schon gesehen und kennengelernt habe. Dementsprechend ist es natürlich auch nochmal ein Stücken mehr. Ne? Also danke dir, liebe Ruth, für deine Zeit und für dein vieles Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich freue mich und bin sehr gespannt, was die Frauen da draußen davon halten und ob sie auf jeden Fall davon was mitgenommen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, das hoffen wir doch.
Sehr schön. Ich danke dir, wünsche dir erstmal alles Gute. Und wer weiß,
vielleicht
hören wir uns in einem Jahr wieder und wer weiß, was es da für Informationen gibt.
Richtig, also ich würde sagen, mit nicht völlig unerheblicher Wahrscheinlichkeit denke ich, dass wir in einem Jahr uns da wieder treffen und wiedersehen. Es ist so viel in Bewegung. Also insofern seid aktiv und lasst euch, wie gesagt, nicht vertagen, einfach scheiden und auch sich am Leben freuen vor allem.
Ja, definitiv. Vielen Dank, vielen Dank.